Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In dem Psalm, den wir gerade gesungen haben, da gibt es einen Vers, Vers 3, der heißt: Unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was er will. Und darüber will ich heute predigen mit Daniel 4 und 5, wo es darum geht, dass Gott wirklich alle Dinge in der Hand hat und dass er, also im Psalm heißt es, im Himmel sitzt. Man könnte auch es so formulieren, dass er im Mittelpunkt ist, dass er an den Schalthebeln der Macht sitzt, im absoluten Zentrum, von dem alles andere ausgeht. Und da will ich dich gleich herausfordern und fragen, ob das in deinem Denken auch so ist. Also wenn du überlegst, um was dreht sich alles andere in der Welt, um was ist alles andere so angeordnet und aufgebaut? In unserer Gesellschaft ist das Individuum an dieser Stelle. Also der einzelne Mensch ist das, was in der Mitte steht. Seine Selbstbestimmung, seine Freiheiten, sein freier Wille auch, das nimmt bei uns im Westen einen riesigen Stellenwert ein. Und andere Dinge existieren dann drumherum. Also auch Gott zum Beispiel. Man kann an Gott glauben, ohne ihn im Mittelpunkt zu haben. Ein Gott, der um mich herum kreist wie ein Planet um die Sonne. Und dabei ist dann der Mittelpunkt das Individuum. Und das ist nicht purer Egoismus, sondern jeder Einzelne kann das behaupten. Ich muss nicht sagen, ich bin der Mittelpunkt des Universums, sondern der Einzelne selbst. Damit kann unsere Kultur sagen, wir sind nicht egoistisch, aber wir haben trotzdem riesige Vorteile natürlich von diesem Weltbild. Und die einzige Grenze bei uns im Westen ist, wenn du, also du kannst alles tun, weil das Individuum diese geheiligte Mitte bildet, außer du gehst so weit bei irgendetwas, dass du andere damit in ihrer Freiheit einschränkst. Und das ist so ein Pakt, auf den wir uns irgendwie einlassen und sagen, so ist es gut, jeder kann machen, was er will. Hauptsache, er stört die anderen dabei nicht zu sehr. Und ich will sagen, vieles davon ist gut. Es ist wirklich gut, dass unsere Gesellschaft so stark betont, dass jeder einzelne Mensch zählt. Und jedes einzelne Individuum Wert hat und Würde hat und wichtig ist und unersetzbar wichtig ist. Aber trotzdem, jede Stärke hat auch ihre Schwächen. Und zwar sind das meist zwei Seiten einer Medaille. Also das, was du gut kannst, da wirst du merken, da gibt es direkt noch eine Schwäche dahinter. Vielleicht kannst du gut reden, aber schlecht zuhören. Oder du kannst gut zuhören, aber schlecht reden vor anderen. Die wenigsten können beides. Und so ist es auch bei dieser Vorstellung vom Individuum im Zentrum. Diese beiden Geschichten, Daniel 4 und Daniel 5, werden gnadenlos, aber trotzdem mit ganz viel Gnade zeigen, dass dieses Weltbild nicht funktioniert und nicht realistisch ist. Wenn nämlich der Einzelne im Mittelpunkt steht, das Individuum, dann steht Gott ganz bestimmt nicht im Mittelpunkt. Dann muss er irgendwo anders herum existieren. Und dieser radikale Individualismus, den unsere Gesellschaft so lebt, den wir auch immer leben, der macht nur Sinn, wenn man Gott klein hält. Dann ist das Individuum groß und Gott klein. Aber die Bibel zeigt uns ein anderes Bild von einem Gott, der groß ist und von Individuen, die klein sind. Vor allem im Verhältnis zu ihm. Und deshalb will ich dich fragen, wenn wir diese Geschichten lesen, was ist bei dir im Mittelpunkt von deinem Denken? Das, was unbewusst auch abläuft, ist es der Mensch, der einfach hier rumsteht in einem riesigen Universum und versucht, die Dinge zu verstehen? Oder ist es der Schöpfer, der alles gemacht hat? Was steht im Zentrum bei dir? Es gibt jetzt, ich werde sehr viel lesen heute aus der Bibel. Ich hoffe, ihr könnt dann gespannt zuhören. Es sind zwei Männer, Nebukadnezar und Belsasar, zwei Könige, die haben sehr viel gemeinsam. Sie sind beide Menschen, die furchtbar stolz sind, Menschen, die wirklich nicht nur Götter gebaut haben und sie anbeten und anbeten lassen, sondern diese Götter haben sie in ihrem eigenen Bild gebaut. Sie lassen sich selbst als Götter so feiern. Die erste Geschichte ist von Nebukadnezar und wir sind in Daniel 4, Vers 1 bis 3 erstmal. Nebukadnezar ist der Götzendiener überhaupt, der größte aller Zeiten, wenn man es so sehen will. Und er wird uns jetzt gleich erzählen, wie er von diesem Götzendienst abgekommen ist, um den einzigen wahren Gott allein anzubeten. Und wir lesen jetzt Gottes Wort aus Daniel 4, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Nebukadnezars Einleitung zu seiner Bekehrungsgeschichte. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Also hier sagt ein ganz stolzer König, ich bin nicht der König im Universum. Es gibt einen anderen König und seine Herrschaft, sein Reich, seine Macht ist ewig. Nebukadnezar hat einen Traum, den will ich als nächstes vorlesen. Das ist in Daniel 4 weiter. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte, und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und es wurde von mir Befehl gegeben, alle Weisen Babylons vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traumes verkündeten. Sogleich kamen die Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer, Zeichendeuter herbei, und ich erzählte ihnen den Traum. Aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkünden. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsasar heißt nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist. Von dem erzählte ich meinen Traum. Also Nebukadnezar hat schon wieder einen Albtraum und schon wieder ist er auf andere angewiesen, die ihm helfen. Schon wieder können ihm die Heiden und die Götzendiener und die Zauberer und die Traumdeuter nicht helfen, sondern nur Daniel, der von Gott erfüllt ist, von dem einzigen echten Gott. Was hat er geträumt? Er sagt dem Daniel, der hier Belsasar heißt, du Oberster der Schriftkundigen, von dem ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis dir zu schwierig ist. Vernimm das Traumgesicht, das ich gesehen habe, und sage mir, was es bedeutet. Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde, und seine Höhe war gewaltig. Selbst die Traumdeuter hätten jetzt wissen können, in Daniels Kultur ist ein Baum meistens der König, besonders wenn es ein schöner Baum ist, so wie hier, aber sie haben keine Ahnung. Vers 8, der Baum war groß und stark und sein Wipfel reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der Erde zu sehen. Also das wäre dann der größte König auf Erden sozusagen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab. Das ist jetzt eine Beschreibung für einen Engel, ein Wächter soll hier heißen, Gott durch seine Engel sieht immer alles und bewacht immer alles. Und dieser Engel, er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um,
und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Also dieser schöne Traum von einem schönen königlichen Baum wandelt sich in einen Albtraum, weil dieser Baum gefällt wird. Und als ob dieser Baumstumpf noch wegrennen könnte, wird er noch festgekettet auf den Boden. Das heißt, hier erlebt Nebukadnezar, dass es gibt eine Umkehrung der Machtverhältnisse auf einmal. Und es wird noch schlimmer. Eigentlich geht es ja um einen Baum. Aber dann heißt es auf einmal in Vers 13, sein menschliches Herz soll verwandelt werden. Und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden. Und 7 Zeiten sollen über ihm vergehen. Im Rat der Wächter, also der Engel, das heißt oben bei Gott im Himmel, wurde das beschlossen. Und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. Und es gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belsasar, also Daniel, gib die Auslegung, weil alle Weisen meines Reiches nicht imstande sind, mir die Deutung zu verkünden. Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Hier ist, wenn ihr Vers 14 nochmal anschaut, schon im Traum wird deutlich, ganz deutlich, das ist eine beschlossene Sache, was auch immer jetzt passiert. Das hat Gott festgelegt und durch seine Engel führt er es aus. Jetzt wollen wir wissen, was der Traum bedeutet. Vers 16. Da blieb Daniel, den man Belsasar nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Also dieser Daniel, der hat ja schon einiges erlebt. Seine Freunde waren in diesem Feuerofen, er stand mehrmals vor dem König und wäre mehrmals fast hingerichtet worden. Und jetzt heißt es auf einmal, dieser Traum von Nebukadnezar macht sogar Daniel Angst. Also muss es was ganz Schlimmes sein. Der König ergriff das Wort und sprach, Belsasar, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belsasar antwortete und sprach, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug, an dem sich Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und in dessen Zweige die Vögel des Himmels wohnen. Wahrscheinlich denkt Nebukadnezar, das habe ich doch gerade alles schon erzählt. Was bedeutet dieser Traum? Und Daniel sagt, dieser Baum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, aber seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz im Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihm vergangen sind, das hat, o König, folgende Bedeutung. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinem Herrn, den König, ergangen ist. Bevor wir dazu kommen, was der Beschluss des Herrn hier ist, also 7 Zeiten lang, vielleicht steht bei dir in einer freieren Übersetzung 7 Jahre oder irgendetwas. Das Wichtige ist, 7 bedeutet genug. Es wird genau so lange dauern, wie es dauern soll, aus Gottes Sicht. Nicht aus Nebukadnezars Sicht oder aus der Sicht seiner Freunde, sondern so lange, wie Gott es festgelegt hat. So lange wird es dauern. Vers 22, hier kommt jetzt, was Gott über Nebukadnezar beschlossen hat. Und das ist auch sehr ironisch für einen König, Nebukadnezar. Normalerweise gibt er die Befehle. Normalerweise beschließt er Dinge und unterschreibt vielleicht und sagt, das ist ein königlicher Beschluss. Aber jetzt ist er das Opfer von so einem königlichen Beschluss geworden. Vers 22. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Also Daniel interpretiert den Traum und sagt, Nebukadnezar, du musst unbedingt umkehren, sonst wird dir das garantiert passieren. Und für Nebukadnezar ist das sehr klar eigentlich, was er machen soll. Er kriegt es genau gesagt, er soll nett sein zu Leuten, er soll gerecht sein, er soll barmherzig sein mit den Armen. Das ist gar nicht so schwer für einen König. Ja, der kann das delegieren, wenn er möchte. Wenn er sagt, ich will mir da jetzt nicht die Menschen selber angucken. Daniel, mach du das für mich. Das wäre schon ein Stück Buße gewesen. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, was Nebukadnezar machen wird. Er ist so stolz, so eingebildet, so von sich selbst überzeugt. Die Strafe ist auch sehr passend. Er wollte mehr sein als ein Mensch. Also er wollte wie Gott sein. Dafür ist die Strafe, dass er jetzt weniger sein wird als ein Mensch. Er wird wie ein Rindvieh draußen leben und Gras essen. Also die Strafe ist sehr, sehr passend. Der höher sein wollte als die anderen, muss jetzt niedriger sein als die anderen. Also der Traum erfüllt sich, Vers 25. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. 12 Monate später, also Gott hat ihm ein Jahr Zeit gegeben, um Buße zu tun, um zu Gott umzukehren, um seinen rechtmäßigen Platz anzuerkennen. Er musste ja nur sagen, ich bin der höchste Mensch, aber ich bin nicht höher als Gott. Das wäre schon wahr gewesen. Wir müssen ja manchmal Buße tun und sagen, ich bin nur ein Mensch und ich bin nicht einmal Bundeskanzler oder sowas. Ich bin nicht einmal der Chef von irgendetwas, sondern ich bin eigentlich nur ganz unten. Nebukadnezar hat ein Jahr Zeit, um ein bisschen Buße zu tun, aber er kriegt es einfach nicht übers Herz. 12 Monate später erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babylon, also auf dem Dach oder auf der Terrasse oder so. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babylon, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Also er erhebt sich über alles und sagt, das ist alles meins. Ich bin so toll, ich bin der Mittelpunkt. Noch war das Wort im Mund des Königs. Da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen. Und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern, wie die Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Und es gibt, wem er will. Gott ist im Himmel und tut, was er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Das heißt, er übernachtet draußen wie ein Hund. Bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Er wird zu einem Tier. Gott macht diesen Menschen zu einem Tier, weil er mehr sein wollte als ein Mensch. In Vers 30, da steht, dass er, also diese Entwicklung beschreibt, wie er seinen Verstand verliert. Er ist freiwillig draußen und frisst Gras. Er denkt, er ist eine Kuh. Gott hat ihm den Verstand geraubt. Gott herrscht über alles, auch über dein Gehirn. Es ist nicht selbstverständlich, dass du nicht wahnsinnig bist. Das ist nicht fair. Wir müssten alle so werden wie Nebukadnezar. Gott sei Dank passiert Folgendes. Vers 31 bis 34. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels, also mit Engeln, und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück. Und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf. Und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Und Klammer auf, ich war beim Friseur und habe mir die Nägel geschnitten. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Was das auch bedeutet, den kann er demütigen. Wenn Gott uns noch nicht gedemütigt hat, dann ist es nur, weil er gerade noch nicht so weit ist. Er kann es aber, sobald er möchte, sobald er nur möchte. Also in diese Zeit, die Nebukadnezar da erlebt, diese sieben Zeiten, die sind in Gottes Händen. Er beschreibt das sehr spannend, was ihm passiert. Auf einmal ist es soweit und er blickt nach oben. Das ist Demut. Das ist das Gegenteil von seinem Stolz und von seinem Hochmut. Hinabblicken auf sein kleines Babylon, was er sich gebaut hat. Und jetzt auf einmal hinaufblicken zu Gott, der ihn gebaut hat, der ihn gemacht hat. Und dieser Perspektivwechsel, den hat Gott im Traum schon angekündigt. Diese Fessel über dem Baum, die bleibt nur für eine bestimmte Zeit. Und es gibt Hoffnung, dass dieser Baumstumpf danach weiter wächst. Also Gott hat hier einen unglaublich stolzen Mann genommen und ihn gedemütigt und jetzt wieder eingesetzt als König. Also das ist Buße, das ist Umkehr, zu Gott schauen, von unten statt von oben herab. Also kehrt sein Verstand zurück. Sein Loblied in den Versen 31 bis 33, das ist die Botschaft überhaupt vom Buch Daniel. Gott ist derjenige, der alles lenkt. Gott hat alles in der Hand und alles unter Kontrolle. Deshalb ist es eine Sünde, sich Sorgen zu machen, weil ich dadurch sage, Gott, du weißt nicht, was du tust. Deshalb ist es eine Sünde zu sagen, ich habe alles unter Kontrolle, weil ich eindeutig nicht alles unter Kontrolle habe. Wir sind alle wie Nebukadnezar und denken, ja, ich kann das selber. Ich bin der König von meiner kleinen Ordnungs- und Sicherheitspartei. Aber das ist überhaupt nicht so. Wir müssen jetzt kurz mal innehalten, bevor wir zur nächsten Geschichte kommen. Was lernen wir hier für ein Gottesbild und für ein Weltbild? Gottes Souveränität an dieser Stelle über die Errettung eines Menschen bedeutet, dass er wirklich jeden retten kann, den er will. Es gab keinen Menschen, der unwahrscheinlicher war als Nebukadnezar. Also wenn du selber jemand bist, der sagt, ich glaube nicht an irgendwelche Götter, würde ich sagen, doch, ganz eindeutig hast du Götter, da musst du mal überlegen. Aber selbst du bist ein Moment davon entfernt,
es zu sehen und zu erkennen. Und dafür treffen wir uns hier und beten und predigen, dass immer mehr Menschen diese Umkehr geschenkt bekommen von Gott. Er kann es tun. Nebukadnezar soll eine Ermutigung sein für dich, wenn du einer der Evangelisten dieser Gemeinde bist, der immer wieder neue Leute anspricht. Er kann alle bekehren, die er will. Er konnte ja auch Paulus bekehren, der Jesus verfolgt hat vorher. Gott hat hier das unumschränkte Recht zu bekehren, wen er will, weil er der König des Universums ist. Es ist spannend, dass er aus Nebukadnezar im Traum einen Baum gemacht hat, um ihm das zu verdeutlichen. Und so wie ich als Mensch, wenn ich einen Baum hätte, ich habe keinen Baum, aber wenn ich einen Baum hätte und nicht in Deutschland leben würde, wo ich mir die Erlaubnis dafür holen müsste, aber nehmen wir an, ich würde woanders leben, wo man Bäume fällen darf, wenn man Bäume hat, dann könnte ich meinen Baum einfach fällen. Und so ist es für Gott auch. Er kann einen Menschen fällen, wenn er möchte, weil er ihm gehört. So wie der Baum, dieser hypothetische Baum, mir gehören würde. Was man bei Nebukadnezar aber am stärksten sieht, finde ich, ist, dass die Bekehrung reine Gnade ist. Niemand hat es weniger verdient als Nebukadnezar. Nicht vor allem in dieser Geschichte, die Daniel schreibt. Er hat keinerlei Bekehrung oder Gnade verdient. Gott schenkt es ihm. Er wäre nie auf die Idee gekommen, zu Gott umzukehren. Niemals. Das Letzte, was er sagen wollte, ist: Ich bin der Chef von Babylon. Schaut mich an, und er zittert vor mir. Und Gott hat sein Leben so gewendet, dass seine letzten Worte, weil er kommt nicht mehr vor im Rest des Buches, seine letzten Worte klingen wie so eine John Piper-Predigt, wo Gott erhöht wird und Gottes Herrlichkeit gepriesen wird die ganze Zeit. Hier ist Gott im Zentrum. Es ist fast kümmerlich, was übrig bleibt vom Individuum. Was ist denn mit Nebukadnezars Rechten und mit seiner Selbstbestimmung und mit seinen Wünschen, mit seinen Freiheiten als Mensch? Was ist mit seiner Würde, könnte man fast schon fragen. Gott sei Dank geht die Geschichte für ihn gut aus. Aber das wusste er ja auch nicht vorher. Also Gott ist hier im Zentrum und alles andere existiert nur drumherum. So wie die Sonne, die von Planeten umgeben wird. Das bedeutet aber nicht, dass Nebukadnezar nicht wichtig ist, und es bedeutet auch nicht, dass er diese Dinge nicht freiwillig gemacht hat. Wenn wir die nächste Geschichte lesen, sehen wir das auch, dass beide Männer alles, was sie tun, freiwillig tun. Und dabei wirkt Gott das, was er schon immer wirken wollte. Und diesen Widerspruch werden wir nicht aufgelöst bekommen. Aber der Unterschied ist, dass Gott im Zentrum steht und diese menschlichen Phänomene wie Entscheidungen und Bekehrungen, dass die passieren. Aber was ist die letzte Ursache dafür? Es ist nicht Nebukadnezar. Nebukadnezar hat sich bekehrt, aber er selbst ist nicht die letzte Ursache für diese Bekehrung. Und dann vielleicht noch das Letzte, was hier wichtig ist. In unserem Denken, wenn das Individuum im Mittelpunkt steht, dann bedeutet auch die Umkehr zu Gott etwas sehr Individuelles, wo mir dann keiner reinreden kann, ich gehe zu meinem Gott und kehre zu meinem Gott um. Das ist was ganz Persönliches, was ganz Eigenes, und du kannst mir nicht sagen, ob das echt ist oder nicht, weil ich selber, das Individuum, bin derjenige, der sowas bestimmt, wenn das Individuum so krass in der Mitte ist wie in unserer Kultur. Aber hier wird gesagt, wie echte Buße und echte Bekehrung aussieht. Echte Bekehrung gibt es nicht ohne Buße, ohne Umkehr und Zerknirschung vor Gott. So wie Jesus auch gesagt hat, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er sagt dir, wie deine Beziehung zu Gott aussehen soll. Gott ist im Zentrum und sagt, so sieht eine Bekehrung aus. Und darf das auch, weil er im Zentrum ist. In unserer Gesellschaft ist es tabu, jemandem zu sagen, wie seine Beziehung zu Gott ist oder nicht ist. Oder zu sein hat. Oder ob sie überhaupt echt ist oder sowas. Wenn du deine Beziehung selber zu Gott selber prüfst und selber bestimmst, wie es sein soll,
dann kann ich dir nicht helfen. Weil die Bibel möchte diese Dinge für dich tun. Gott möchte das für dich bestimmen durch sein Wort. Okay, dann lesen wir weiter die Geschichte des zweiten Königs, Belsasar, Daniel 5. Der König Belsasar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Es ist immer ganz schlecht in der Bibel, wenn eine Figur vorgestellt wird, wenn dann was nicht super Positives direkt folgt. Zum Beispiel, das ist Belshazzar, er war fromm und keusch, das wäre toll. Hier steht, er macht immer nur Party und trinkt und trinkt und trinkt. Ganz schlechte Charakterisierung von der Bibel aus. Vers 2, und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belshazzar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber und Erz, Eisen, Holz und Stein. Ganz schlecht. Seine Götzendienstparty, ganz, ganz, ganz schlecht. Es ist erstaunlich, wie lang Kapitel 5 ist. Normalerweise müsste er jetzt ungefähr sterben in der Logik von diesem Buch. Er macht sich über Gott lustig, indem er diese Kultgeräte aus dem Tempel missbraucht. Er sagt damit, mein Vater hat Gott besiegt, also hat Israel besiegt, diesen Tempel niedergebrannt und jetzt kann ich hier machen, was ich will. Es ist erstaunlich, der Kontrast zum bekehrten Nebukadnezar, als hätte Belshazzar nie auf seinen Vater gehört und das gar nicht beobachtet, was er hätte sehen können. Weiter geht's mit einem bösen Omen. Vers 5. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager Chaldäer wie sein Vater und die Zeichendeuter herbeiholen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babylon, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle seine Weisen kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belshazzar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Also es ist immer ganz schlecht in der Bibel, wenn ein Finger kommt. Ja, das ist bei den 10 Plagen in Ägypten, da sagen die Leute auch, das ist der Finger Gottes. Die 10 Gebote, die das Volk so verurteilen und verdammen in ihrer Wahrheit, das ist mit dem Finger Gottes geschrieben. Jesus, der Zeichen tut, indem er Dämonen austreibt, sagt, das ist der Finger Gottes für die Pharisäer, die nicht an ihn glauben wollen. Hier ist der Finger Gottes und schreibt an die Wand, was bedeutet es, möchte jetzt unbedingt jeder wissen. Was wird Belshazzar machen? Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Er holt seine Mama. Was soll man sonst machen in so einer Situation? Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, so dass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König. So nach dem Motto, das hättest du wissen sollen, dass es diesen Daniel gab. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten. Nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belzazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Es war gut, scheinbar, seine Mama zu fragen. Ich mache das bis heute so, wenn ich eine Schwierigkeit habe. Ich weiß, meine Mama kann mir helfen. Aber es ist trotzdem bitter für ihn, dass er direkt so völlig verzweifeln muss, wenn er diese Hand Gottes da sieht. Für Belzazar ist Daniel nur irgend so ein Exilant, den sein Vater halt verschleppt hat. Daniel ist mittlerweile ein älterer Mann und jetzt sind wir sehr gespannt, was passiert, wenn er kommt. Daniel bringt jetzt das Wort Gottes. Übrigens, die Spannung steigt, ja, also die Bibel weiß, wie man Geschichten erzählt. Es ist jetzt Vers 13 und wir wissen immer noch nicht, was an der Wand steht. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm: Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König aus Juda, hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und nun habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Er muss Geld an das Problem werfen, mehr kann er nicht. Hier, nimm das Gold, nimm Purpur, nimm diese Stelle. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir verbleiben. Gib deine Geschenke einem anderen. Das ist eine Beleidigung in dieser Kultur. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt, und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern, und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln, und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Das waren noch Zeiten, scheint Daniel hier zu sagen. Du aber, Belzazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Also Nebukadnezar hat nur gesagt, ich bin höher als Babylon, ich bin wie ein Gott. Indem Belzazar aus diesen Gefäßen Gottes trinkt, sagt er, ich bin höher als Gott. Sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Atem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Also Daniel mag Nebukadnezar, sein Enkel, sein Sohn mag er nicht so sehr scheinbar. Er vergleicht ihn mit Nebukadnezar. Und das heißt, du sollst ihn auch mit Nebukadnezar vergleichen. Beide sind unglaublich stolz, aber einer ist umgekehrt. Und diese beiden Geschichten passen deshalb gut zusammen, deshalb predige ich sie auch beide gleichzeitig. Gott herrscht über beide dieser Männer. Deshalb müssen sie Buße tun. Und so ist es für uns auch. Gott ist es, der über alle Dinge herrscht. Deshalb müssen wir zu ihm umkehren. Wo sollen wir denn sonst hinflüchten vor ihm? Er sagt ihm, du hast gerade ein- und ausgeatmet, Belsasar. Das hat Gott dir geschenkt und er kann es sofort wegnehmen. Und er wird es auch bald tun. Belsasar tut keine Buße. Und wir wissen immer noch nicht, was an der Wand steht. Jetzt werden wir es aber gleich erfahren. Vers 25. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was sie bedeutet. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Also, Daniel interpretiert hier diese Buchstaben, die keiner lesen kann, und dann auch den Text, den Inhalt davon. Mene, Mene, Tekel. Gezählt, gezählt, geteilt. Gott hat genau entschieden, wie lange Belshazzar König sein wird. Ganz genau. Und zwar bis zu diesem Tag. Am nächsten Tag ist er nicht mehr da. Tekel, er hat sein Leben gewogen. Die Vorstellung damals war, wenn ich meine Seele, mein Leben auf der einen Seite einer Waage lege und wenn ich dann eine Feder nur auf die andere Seite legen müsste, dann müsste mein Leben leichter sein. Und so ist es auch bei Belshazzar. Sein Leben ist nichts im Vergleich zu dem, womit er gewogen wird. Er hat so viel Nichtigkeit in seinem Leben auf der einen Seite von dieser Waage. Und es kommt jetzt nicht eine leichte Feder auf die andere Seite, wie bei den Ägyptern oder sowas, sondern die Herrlichkeit Gottes, seine Heiligkeit und sein Anspruch kommt auf die andere Seite. Und da wird das Leben von Belshazzar wegkatapultiert werden, weil es nichts ist. Er hat keine Chance vor Gottes Gericht, weil er für sich gelebt hat, weil er sich über alles gestellt hat, auch über Gott. Die Schwere und die Heiligkeit Gottes sind zu schwer, um ausgeglichen zu werden durch ein Leben voller Götzen, ein Leben voller Nichts. Peres heißt verteilt, sein Reich wird an jemand anders weitergegeben, wie Gott schon vorausgesagt hat. Was macht jetzt Belshazzar? Was wird er tun? Was würdest du tun in seiner Lage? Wenn Gott dir das sagen würde, du musst unbedingt umkehren. Vers 29, sogleich befahl Belshazzar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. Er wirft Geld auf das Problem. Er macht gar nichts, nichts Frommes. Er macht das, was ein König, was ein Götzendiener immer macht. Gold und Silber. Holz wäre jetzt eine Schande, dem Daniel um den Hals zu hängen. Aber er versucht, ihn zu verkleiden, wie er seine Götter verkleidet. Mehr kann er nicht als Götzendiener. Vers 30, in derselben Nacht wurde Belshazzar, der König der Chaldäer, umgebracht. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Scheinbar hat Belshazzar gerade in der Nacht seine Feier gehabt, wo die Meder und Perser schon vor den Toren Babylons auf eine Schlacht gewartet haben. Und in derselben Nacht wird er dann umgebracht. Wahrscheinlich bei der Eroberung seiner Stadt. Also es hätte einen Krieg gegeben, zu dem er hätte gehen sollen. Aber er trinkt. Er feiert Götzendienst. Er bleibt, wie er ist. Er kehrt nicht um. tut nicht das, was er, von dem er weiß, dass es richtig wäre. Was lernen wir jetzt aus diesen beiden Kapiteln abschließend? Ja? Gott herrscht darüber, wer gerettet wird und wer gerichtet wird. Er rettet Nebukadnezar, er richtet Belshazzar. Keiner von beiden kann sich beschweren. Beide hätten Gericht verdient. Und zwar gleichermaßen. Gott ist souverän über beide. Er kann und darf, was er will. Gott sitzt im Himmel und tut, was er will. Trotzdem würde ich dich bitten, nicht zu denken, ja toll, die beiden Männer sind also willenlose Puppen. Und Gott führt die Fäden oder sowas. Lies dir die Geschichte durch und guck dir an, von Herzen machen sie diese Dinge. Also jede ihrer Lebensentscheidungen treffen sie selbst. Und jede dieser Entscheidungen ist echt und hat deshalb echte Konsequenzen. Aber im Unterschied zu vielleicht zu unserem Weltbild mit dem Individuum in der Mitte, da ist es ganz klar, das Individuum entscheidet, Punkt, fertig, aus. Das ist das, was alles zusammenfasst. Der letzte Grund in dem Fall für Nebukadnezars Bekehrung und Belshazzars Nichtbekehrung wäre dann, weil das Individuum sich dafür entschieden hat. Und wenn wir Gott im Zentrum haben, dann haben wir trotzdem in der Peripherie drumherum diese Entscheidungen. Aber in der Mitte, als letzte Ursache für diese echten Entscheidungen, ist Gott, der alles tut, was er will. Der alles lenkt, wie er es möchte. Und ich will euch das auch mal zeigen, ob Gott wirklich im Zentrum ist. Weil wir als westliche Menschen finden es schwierig, aus einer Erzählung theologische Wahrheiten rauszuhören. Weil wir nicht erzählen können als westliche Menschen. Jemand aus dem Orient oder aus Asien oder Afrika, für den wäre die Predigt jetzt vorbei. Der hätte gesagt, ja klar, die Geschichte erzählt es so und das ist der Punkt der Geschichte. Aber wir haben Gott sei Dank Paulus und andere Leute, die uns für uns klarere Aussagen geben. Wie beginnt denn unser Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Schöpfer heißt hier nicht, Gott hat die Welt gemacht und sie losgetreten und zugeguckt, sondern er greift die ganze Zeit ein, die ganze Zeit. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es über Gott, den Sohn, er trägt alle Dinge. Was das bedeuten soll, ist, wenn er sie loslässt, sind sie weg. Gott hält die Welt so, wie sie ist. Er hat sie nicht nur gemacht, sondern er erhält sie auch. Also Gott als Zentrum aller Dinge. Kolosser 1, Vers 17. Alles hat Bestand in ihm. Ohne ihn, heißt das, hätte nichts mehr Bestand. Nichts, gar nichts. Hiob 34, Vers 14, da geht es darum, dass er bewirkt, dass ich gerade ein- und ausatme. Gott wirkt mit seiner Schöpfung. Ein Biolehrer oder selbst du kannst mir erklären, wie ich atme. Also bin ich sicher, wahrscheinlich besser als ich, weil mein Abi länger her ist. Aber man kann es wissenschaftlich nachvollziehen, dass ich gerade atme. Meine Lungen machen das. Aber die letzte Ursache, sagt Hiob, ist Gott, der zusammenwirkt mit seiner Lunge, die er gemacht hat. Zusammen wirkt er gleichzeitig. Wir sagen, es regnet, die Bibel sagt, Gott lässt es regnen. Ich lese mal kurz vor in Hiob 37, da ist das gut formuliert, finde ich. Hiob 37, ab Vers 5. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er tut große Dinge, die wir nicht verstehen. Denn er gebietet dem Schnee, Fall auf die Erde. Er lässt Regen fließen, heftige Regengüsse. Und dann wird noch mehr Wetter aufgezählt. Und jeder von uns hat ein bisschen Ahnung, wie Wetter funktioniert. Und wenn du Meteorologie studierst, weißt du es vielleicht ganz genau, wie es funktioniert. Und da kommt Gott nicht vor. Er ist da unsichtbar. Man muss nicht den Regenkreislauf beobachten und zwangsläufig zur Schlussfolgerung kommen, Gott ist im Zentrum des Universums. Deshalb sagt es uns die Bibel. Hiob heißt es, dass Gott das Wetter schickt, bald zur Rute für sein Land, bald zur Wohltat, lässt er es über sie kommen. Also wir sagen, es regnet, die Bibel sagt, Gott macht, dass es regnet. Das sind zwei Phänomene, die völlig zusammengehen. Gott wirkt mit und durch seine Schöpfung. Er ist aber die letzte Ursache dafür. Ohne Gott würde es nicht regnen. Naturgesetze hin oder her. In Matthäus 6, 26 sagt Jesus, Gott ernährt Vögel durch ihren Instinkt. In Matthäus 10, Vers 29 sagt Jesus, Gott tötet Vögel durch Katzen oder Altersschwäche oder woran Vögel halt sterben. Gott und die Natur. In Sprüche 16, Vers 33 steht, der Mensch würfelt und Gott entscheidet das Los. Und trotzdem sind alle Gesetze der Stochastik wahr, sehr zu deinem Leidwesen, wenn du in der 13. Klasse Mathe hast. Dein Leben, Psalm 139, Vers 16, alle deine Tage stehen in seinem Buch. Überleg mal, was das bedeutet. Die letzte Ursache für deinen Tod ist Gott. Egal, was es ist, was dich hinwegrafft. Ja? Selbst wenn ein Mörder freiwillig entscheidet, den werde ich jetzt ermorden, Gott ist der, der deine Tage gezählt hat, letzten Endes. Der menschliche Wille, auch der Wille dieses Mörders, existiert so drumherum. Aber der Ausgangspunkt ist, Gott hat deine Tage in seinem Buch geschrieben, vorher. Gott ist im Mittelpunkt, die letzte Ursache für dein Leben und Sterben. Dein Herz und dein Wille, Sprüche 21, Vers 1 oder Philipper 2, Vers 13, ist von Gott gelenkt, von Gott geformt auch. Deine Gedanken und deine Worte, Sprüche 16, Vers 1, der Mensch überlegt, was er sagt. Ich mache es gerade. Gott entscheidet, was rauskommt. Wahnsinn. Gott ist im Mittelpunkt. Aber ich existiere trotzdem und ich rede trotzdem. Es ist einfach beides gleichzeitig. Deine Schritte, also deine Taten auch, in Sprüche 16, Vers 19, deine Wiedergeburt. Johannes 1, Vers 13, dass du selber wiedergeboren wurdest, zum Glauben gekommen bist, da heißt es ausdrücklich, nicht durch den Willen eines Menschen, sondern durch Gott werden Menschen wiedergeboren. Also, Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige, wie es in einem Lied heißt. Was machen wir jetzt als Anwendung aus dieser gewaltigen Größe Gottes? Beuge dich seiner Herrschaft, so wie Nebukadnezar, so dass er dich retten kann, wie Nebukadnezar. Beuge dich ihm, weil er dich in der Hand hat. Was willst du denn sonst machen? Gott hat uns dermaßen in die Enge getrieben, dass nichts übrig bleibt, als zu ihm zu gehen, ihm zu vertrauen, für ihn zu leben. Er weiß, was er tut, will uns diese Geschichte sagen. Du musst dir keine Sorgen über deine Sorgen machen. Und deine Ängste und deine Sehnsüchte, die kennt er und die hat er in der Hand. Dein Leiden, wenn du leiden musst. Deine Konflikte, all das wollen wir Gott anvertrauen, weil Gott sitzt im Himmel und tut, was er will. In dem Psalm, den wir gesungen haben, ging es darum, ja, Gott zu vertrauen und Gott zu loben. Und jetzt, wo du gesehen hast in den Geschichten, wie groß er ist, will ich nochmal einen Teil von diesem Psalm vorlesen. Und wenn du kannst, dann jetzt mitbeten, um Gott zu loben und zu vertrauen, weil er so groß ist. Psalm 115, und ich lese Vers 1 bis 8. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, und alle, die auf sie vertrauen. Israel, vertraue auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Amen.